willkommen zu «Feusi Federal». Das ist der Talk direkt aus dem Bundeshaus zu euch heim mit interessanten Gästen. Heute mit Vanessa Möri. Sie ist Präsidentin vom Energieclub Schweiz. Hallo Vanessa, du bist schon das dritte Mal da, hast du vorher gesagt.
Hallo Dominik, ja genau, das dritte Mal, eher hier dabei sein durfte. Merci vielmals.
Und das hat damit zu tun, der Energieclub ist so ein bisschen die Organisation für vernünftige Energiepolitik. Und darum zum Wohl.
Zum Wohl.
Ja, ich wollte mit dir natürlich über Energiepolitik reden, weil es ist, glaube ich, seit wir uns die ersten zweimal getroffen haben, ist einiges passiert. Und wenn ich das will, würde ich zusammenfassen müssen, würde ich sagen, kürzlich Albert Rösti in Thun, der Fokus, den er macht, seit er Bundesrat ist, ist mehr Energieproduktion in der Schweiz für eine sichere Energie, insbesondere Stromversorgung. Und er macht immer, sagt immer, kurzfristig brauchen wir Erneuerbare, mittelfristig auch. Wir brauchen Wasserkraft, viel mehr. Mhm. Die berühmten 16 Projekte, die gemacht werden sollen und gleich boykottiert oder, ja, sind. Und dann irgendwann müssen wir einfach offen sein für alles, was dann noch kommt. Mhm. Ich weiss, es ist auch ein bisschen eure Linie, aber was würdest du für eine Bilanz ziehen? Wo sind wir auf dem Weg? Ja, dorthin.
Also wir unterstützen natürlich die Aussage von Albert Rösti, dass wir kurzfristig nichts anderes machen können als den Ausbau der Erneuerbaren. Plus eben auch die Reservekraftwerke, die auch ein bisschen zeigen, dass die Energiestrategie, wie man sie geplant hat, nicht aufgeht. Jetzt in Bezug auf die langfristige Thematik, die wir ja auch mit unserer Initiative unterstützen.
Muss man schnell sagen, Blackout-Initiative haben ihr eingereicht letzten Sommer. Mhm. Die sagt, man muss technologieoffen sein, alle klimafreundlichen Technologien sollen können gebaut werden.
Genau, die ist letzten Februar ist die eingereicht worden. Und die sagt, man soll technologieoffen sein. Das ist sicher der eine Punkt mit der Streichung von diesem Gesetzesartikel. Plus aber auch die Verantwortlichkeiten von einer sicheren Stromversorgung zu regeln. Und jetzt im Moment ist die Vernehmlassung durch. Jetzt ist der Bundesrat dran, die Auswertung an diesen Botschaften zu machen. Und wir haben so ein bisschen das Gefühl, wir müssen dort noch ein bisschen mehr Druck machen, für das, wenn dann der Gesetzesartikel gestrichen wird, dass man auch schauen kann, dass man mit Bewilligungsverfahren, Beschleunigung schauen kann, dass dann auch ein neues Kernkraftwerk gebaut werden kann. Weil eigentlich, auf deine Frage zurückzukommen, von der zeitlichen Bilanz, sind wir schon viel zu spät dran. Mhm. Wenn man so ein bisschen sieht, was jetzt alles rundum in der Welt passiert, braucht es einfach dringend eine sichere Stromversorgung, vor allem in den Wintermonaten. Mhm. Der Zubau von den Erneuerbaren der stagniert, teilweise hat er zugenommen. Jetzt, ich glaube, heute ist gerade ein Bericht herausgekommen, dass er eher wieder zurückgegangen ist.
Vor allem von den grossen Sachen.
Genau,
er geht vorwärts, kleine Solaranlagen, das boomt ziemlich fest. Aber die wirklich grossen Anlagen, insbesondere auch in den Alpen oder so, von Wind reden wir gar nicht, das kommt nicht vom Fleck, kann man sagen.
Das ist so, wird überall Einspruch erhoben. Mhm. Und das zeigt ja eben eigentlich mehr, dass wir sichere Versorgung mit grösseren Projekten, die Bandenergie produzieren, wie organisieren oder schauen, dass die gebaut werden. Mhm. Nebst all diesen Fakten, die wir ja haben für die sichere Stromversorgung, ist ja auch das Thema, was die neuen Erneuerbaren mit dem Ausbau eigentlich zusätzlich für Probleme schaffen. Jetzt eben gerade, wenn wir auf das Thema Solarenergie kommen, wo ja der Zubau auch zunimmt in den privaten Bereichen, wo jetzt gerade auf der Iberischen Halbinsel ein Blackout verursacht hat, weil man im Sommer so viel Solarenergie produziert, die das Netz nicht aufnehmen kann. Mhm. Und das ist nicht nur eben die Thematik von einer sicheren Stromversorgung, sondern wie regeln wir die ganze Strompolitik, für dass wir nicht alle in so ein Fahrwasser reinkommen. Mhm.
Das fällt mir auf, oder? Also, Problematik Produktion gibt es. Dort gibt es andere Ansichten. Ich nachher darauf eingehen. Und dann das Netz wird sehr oft einfach immer weggelassen. Obwohl das, da gibt es Schätzungen, dass es bis zu 40 oder sogar 50 Milliarden wird kosten, dass wir das Netz so ausbauen, dass es die Produktionsausbau kann schlucken eben, und nicht wie in Spanien. Beim Ausbau merke ich einfach, ich diskutiere das immer wieder, auch hier in dieser Sendung, oder? Und wie die gewissen Stereotypen einfach immer noch kommen. Also, Atomkraftwerke sind unsicher, die Sache mit dem Abfall ist nicht geregelt, mhm, und sie sind zu teuer. Mhm. Was sagst du darauf?
Ja, das sind so die gängigsten Argumente, die immer wieder kommen in der Diskussion, wo wir eigentlich alle Fakten basierend können Gegenargumente liefern anhand von Beispielen. Jetzt gerade auf das Erste bezüglich dem Abfall grundsätzlich wäre es gelöst. Wir haben ja auch schon eine Bewilligung eingereicht zum Bauen von der Nagra für das Tiefenlager. Plus, wir haben auch Beispiele in Finnland und Kloto, wo ja eigentlich visuell auch zeigt, dass man ein Tiefenlager hat, für den Abfall langfristig können zu entsorgen. Es ist einfach der politische Wille, der ein bisschen fehlt, weil man halt das Argument auch gerne braucht, für gegen die Atomkraftwerke zu argumentieren. Bezüglich der Kosten haben wir auch namhafte Studien, die zeigen, dass die Kernenergie überhaupt nicht zu teuer ist. Im Gegenteil, sie ist sehr wirtschaftlich, weil sie eben de facto die Bandenergie liefert und sicher kann produzieren kann. Also es hat mal eine PSI-Studie gegeben, die gesagt hat, bei den Grossanlagen, also man muss ja immer unterscheiden zwischen Klein- und Grossanlagen, die Solarenergie ist zwischen 10 und 12 Rappen pro Kilowattstunde und die Kernenergie ist zwischen 5 und 8 Rappen.
Also ich muss sagen, PSI, das ist das Paul-Scherrer-Institut, eine der renommiertesten Energie- und sagen wir Physik-Institutionen in diesem Land.
Genau. Ja. Häufiges Argument kommt dann auch gegen die Kernenergie. Oh, es geht viel zu lang, bis man die gebaut hat. Und auch hier haben wir Beispiele in Abu Dhabi, wo 4 Reaktoren gebaut wurden innerhalb von 12 Jahren. Also es ist machbar. Auch unsere bestehenden Kernkraftwerke sind innerhalb von 10 bis 15 Jahren gebaut worden, die ja weit zurückliegen. Also, ich glaube, die Thematik ist einfach der Wille, für eine sichere Stromversorgung zu haben. Und der fehlt meines Erachtens, also auch unseres Erachtens, generell noch ein bisschen, weil man sich wie festgefahren hat auf den Ausbau der Erneuerbaren. Und man tut eigentlich alle Fakten, die zeigen, dass es nicht funktioniert, außer Acht lohnt, tut einfach den Weg verfolgen, kostet, was es will.
Ich habe ein gewisses Gefühl, oder halt die gegen Atomkraftwerke sind, die machen einfach nur Erneuerbare. Sie sagen, sie reden da immer davon. Es reicht dann schon. Wenn man dann nachher fragt, ist das noch nicht mehr so klar. Weil sie einfach das aus ideologischen Gründen nicht wollen. Also weißt, da hast du mit Fakten vielleicht gar keine Chance.
Das habe ich manchmal auch den Eindruck in der Diskussion, weil sie dann eben auf die Thematiken gar nicht eingehen. Also wenn man Fakten bringt und eben auch Studien von namhaften Organisationen, dann wird das einfach ignoriert. Man geht gar nicht auf das Thema ein und kommt dann eben wieder mit den emotionalen Argumenten. Kernkraftwerk ist gefährlich, Kernkraftwerk gleich Fukushima oder Tschernobyl und all so ein bisschen die gängigsten Argumente, die halt immer seit dieser Anti-AKW-Bewegung kommen. Und wir und vor allem auch ich in der Öffentlichkeit probieren, auf sachlicher Ebene auf die Thematik einzugehen, was ist unser Hauptproblem und nicht auf die emotionale Ebene, wo ich durchaus auch verstehen kann, dass halt gewisse Leute von den Geschichten und weil halt einfach die Information auch viel von den Medien so verstreut wird, Kernkraftwerke gleich gefährlich. Aber das ist überhaupt nicht so. Wir empfehlen generell, bei uns Mitglied zu werden, weil die Möglichkeit, das Wissen können, sich anzueignen und auch eben die Thematik können aufzugreifen, hey, Kernkraftwerk ist überhaupt nicht gefährlich, schon gar nicht mehr die neueste Generation. Oder auch die SMRs, wo eigentlich alle die...
Das sind so kleine, modulare Reaktoren, ja.
Genau, wo inhärent sicher sind. Das bedeutet, sie sind in sich selber gesteuert und brauchen keinen Kontrollorganismus mehr von außen, falls irgendetwas wird passieren, dass das Kraftwerk runterfahren kann.
Genau, man muss sie nicht abstellen, sondern es fährt selber runter. Es ist ein einfach... Also es ist ja gut und recht, weißt du, sachlich. Aber ich glaube, da gibt es ja dann irgendwann einmal eine Abstimmung, oder? Weil du hast gesagt, der Bundesrat tut jetzt ausarbeiten, einen indirekten Gegenvorschlag zu eurer Initiative. Der wird ungefähr so ausgesehen, dass man eben den Passus streicht aus dem Gesetz, wo neue AKW verbietet. Und bei diesem Abstimmungskampf, da wird die Gegenseite voll auf die Emotionen setzen. Müssen wir dann auch irgendetwas Emotionales dem entgegensetzen? Erinnerst du dich bei der Autobahn letzten November? Hat man auch sachlich argumentiert, wir brauchen mehr Infrastruktur, weil wir sind viel mehr Leute und weiss nicht was. Hat man am Schluss auch nicht gelangt.
Das ist ein guter Input. Ich habe schon das Gefühl, dass wenn es nach richtig Abstimmungskampf gibt, dass wir eine Kampagne müssen auffahren, die auch so ein bisschen diese Thematik abdecken. Ich bin bisher gut gefahren mit den sachlichen Argumenten, auch insbesondere, weil man das geschätzt hat, dass man halt nicht polemisiert. Gerade in dieser Thematik nicht, weil es ist ein heikles Thema und wir wollen ja sachlich ein Ziel erreichen, wo, meine, Strom ist das Gut von der Schweiz, ohne Strom funktioniert nichts. Meine, auf der Iberischen Halbinsel, der Ausfall, das Blackout hat 4,5 Milliarden Franken gekostet, plus 3 Todesopfer.
Und er ist nur 24 Stunden oder 48, 24 Stunden, ich bin nicht mehr ganz sicher. Er ist sehr kurz gewesen, genau.
Und das ist halt schon etwas, wo man jetzt in den Medien wenig liest, was ist genau die Ursache gewesen, wenn es Angst, also wenn es jetzt irgendwie auf einen Kernkraftwerkausfall zurückzuführen wäre, dann hätte also, glaube die ganze Schweiz aufgestanden. Nein, aber es zeigt auch so ein bisschen, wie das man die Medien berichten, also Berichterstattung läuft bei uns in der Schweiz. Und wir müssen dort schon sicher etwas machen, für dass wir auch so ein bisschen auf emotionaler Ebene die Leute können abholen für unser Anliegen.
Es gibt ja dann noch die wirtschaftlich, also nicht nur die Kosten, die hoch sind, sondern es gibt so ein bisschen auch Leute aus der Energiebranche, Christoph Brand, Axpo oder andere, die sagen, ja, damit das bauen wir nicht. Also, und das wird dann noch ganz schwierig, gegen so Stimmen anzukämpfen, weil viele werden sagen, ja, wenn sogar die müssten bauen, die heute Betreiber sind, selber sagen, sie wollen nicht bauen, dann wieso tun wir denn das Strich aus dem Gesetz?
Auf das Argument haben wir eigentlich ganz eine einfache Lösung, weil die Problematik ist schon, dass jetzt im Moment das Gesetz verbietet, überhaupt neue Kernkraftwerke zu bauen. Und das ist auch so ein bisschen verstorben aus ökonomischer Sicht absolut, dass Christoph Brand sagt, aus der jetzigen Perspektive fallen sicher kein neues Kernkraftwerk. Es ist schon gesetzlich verboten. Man darf nicht vergessen, dass bevor das Gesetz angenommen wurde im 2017, das ja verbietet, neue Kernkraftwerke zu bauen, hat man 2008 neue Projekte eingereicht.
Für und zwar auch Christoph Brand seine Firma. Er war noch nicht da, aber seine Axpo, muss man offenlegen. Ja.
Genau. Und auf das stützen wir uns auch ab, dass ein Energiebetreiber, der ja auch das Thema Versorgungssicherheit muss, können abdecken können und das oberste Ziel sollte sein, dass dort, wenn die Technologieoffenheit besteht, abgeschätzt wird, was macht am meisten Sinn und was verhilft uns zu dieser sicheren Stromversorgung. Und wenn man wirklich ganz ehrlich auf die Zahlen und Fakten schaut, plus die globale Entwicklung berücksichtigt, dann gibt es eigentlich nur eine Lösung und das ist Kernkraftwerk.
Jetzt könnte man ja dann sagen, okay, man tut das Technologieverbot streichen, aber langt das schon? Oder ist dann, kommt dann nicht Christoph Brand und sagt, okay, wir bauen vielleicht ein AKW, aber wir brauchen Subventionen?
Sehen wir eigentlich aus fair, wenn man schaut, was für andere Technologien auch subventioniert werden. Solarenergie wird ja massenhaft subventioniert, Wasserkraft auch. Also wenn man alles in einen Topf für eine sichere Stromversorgung reinfallen, was wir befürworten, dann wäre es nicht mehr als recht, wenn man auch dort würde schauen für Subventionen, um können das Projekt zu unterstützen.
Und dann gibt es nochmals ein Argument in dem Zusammenhang, das höre ich vor allem so von grünliberaler Seite, die sagen, ja, es könnte sein, dass mit dem ganz viel Solarstrom, oder, wo so irgendwie, ja, ungefähr von jetzt, von Mai bis weiß nicht, September, Oktober oder so, wirklich ganz viel Strom ins Netz liefert, führt ja perverserweise dazu, dass die Strompreise negativ sind. Und es gibt Frau Kangiesser von Alpig, hat einmal an einem Referat gesagt, wir werden 8 Monate lang in Zukunft negative Strompreise haben. Und davon abgeleitet gibt es dann Politiker, die sagen, ja, dann lohnt sich so Bandenergie überhaupt nicht mehr, oder? Weil das AKW läuft dann und tut die Mehrheit des Jahres Strom produzieren, der eigentlich einen negativen Wert hat. Was sagst du dazu?
Das ist durchaus eine Problematik, die wir eben auch ansprechen in Bezug auf den Ausbau von der Solarenergie. Und nicht primär aus dem Grund, weil wir gegen die Solarenergie argumentieren wollen. Wir sehen durchaus, dass wir für einen Strommix, für die sichere Stromversorgung, wie gesagt, alle Technologien müssen berücksichtigen. Aber es gilt halt dort dann abzuwägen, welche Technologie tut wie viel produzieren und verhilft unserer sicheren Stromversorgung. Und dort ist die Kernenergie halt einfach, und Wasserkraft natürlich an oberster Stelle, so wie man das bisher hatte, dass halt die Produktionsarten, die am meisten beitragen für die Stromproduktion, Vorrang haben bei der Produktion. Und alles andere tut man situativ abwägen vom Ausbau her.
Verstehe ich dich richtig? Also du sagst, wie, es gibt auch ein zu viel an Solarenergie, also, weil das Netz zu fest belastet ist und weil die Schwankung zu gross ist und auch weil die Bandenergie unwirtschaftlich wird. Oder?
Ganz genau. Aber, ja. Und eben generell, auch die Solarpreise gehen ja ins Negative, wenn zu viel produziert wird. Wir reden ja jetzt schon davon, dass man abregeln will, dass dann die, die PV-Anlagen aus dem Grund bauen, sie haben das Gefühl, sie könnten noch Geld daran verdienen, überhaupt nichts mehr bekommen, weil es nicht ins Netz eingespissen werden kann. Und das ganz Perverse daran ist schon bei diesen negativen Strompreisen, dass man dann sogar würde Geld verdienen, wenn man im Sommer die Weichen heizen.
Also, wie in Deutschland.
Genau. Ja. Das Ganze geht in eine Richtung, die einfach nicht mehr dem entspricht, wo man sich eigentlich mal aufs Ziel gesetzt hat, netto null bis 2050 zu erreichen. Und das sieht man jetzt auch in dem, dass man für die Wintermonate, wo man faktisch weiss, man hat ein Defizit, eine Strommangellage durch Reservekraftwerke bauen, wie das Notkraftwerk wird.
Genau. Hat man jetzt gerade beschlossen, man hat AXPO den Auftrag gegeben, das zu machen. Gut, man hat immer gesagt, die Energiestrategie braucht so ein Kraftwerk. Man hat einfach damals im Abstimmungskampf 2017 nicht gerne darüber geredet. Aber von dem her ist es irgendwo es ist eine Konsequenz aus dieser Strategie. Ja. Was würdest du denn sagen, wenn du siehst, die Stromversorgung, jetzt insbesondere nach 2032 und 2033, wo man Betznau 1 und 2, die beiden ältesten bestehenden Atomkraftwerke, tut abstellen. Wie tut man das ersetzen und gleichzeitig wenn man ja wirklich im Gebäudebereich noch viel weniger CO2 ausstoßen und wir wollen vor allem im Verkehrsbereich elektrifizieren. Wie ist denn deine ideale Vorstellung?
Also man hat ja jetzt zum Zeitpunkt, oder das tut zum Beispiel auch Economy Suisse bestätigen, ein Problem, wenn man auf den Zeitpunkt schaut, wenn Betznau 1 und 2 abgeschaltet werden,
jawohl,
und der tragen viele weggeht.
Schon in 7 Jahren. Also genau. Es ist eigentlich übermorgen.
Ja, das ist so. Darum drücken wir ja also darauf, dass wir schauen, dass wir eine Technologie können unterstützen können, die genau die sichere Stromversorgung wieder gewährleisten kann mit der Bandenergie. Weil gemäss der Strategie wäre ja die Idee, dass man den wegfallenden Anteil von Betznau 1 und 2 mit neuer Erneuerbaren kann ausbauen oder ersetzen. Und das sieht man ja anhand der Zahlen, die jetzt schon vorliegen. Das wird niemals funktionieren. Ich meine, die neuen Erneuerbaren sollten bis 2035 35 Terawattstunden produzieren und wir sind jetzt bei 8. Also, wenn man schon nur die zwei Zahlen nebeneinander hat und auch weiss, wie bisher der politische Wille und die Akzeptanz in der Bevölkerung war, für die auszubauen, berücksichtigt, dann weiss man, wir werden ein massives Problem haben, spätestens 2033, wenn nicht schon früher, wie man das jetzt auch gesehen hat. Darum wir müssen wir unbedingt vorwärts machen, damit wir eine Lösung finden, wenn die wegfallenden Treiber von unserer Stromversorgung abgeschaltet werden. Unsere Vorstellung ist, dass man dann sicher die bestehenden Installationen, also Infrastruktur nutzt, weiter Betrieb der Kernkraftwerke würde angehen oder eben auch mit den SMRs würde schauen, dass wir dort eine Lösung würde finden.
Jetzt da gibt es so wirklich den Glauben und ehrlich gesagt auch ein bisschen beim Departement von Albert Rösti, ja, machen wir einfach Beschleunigungserlässe, ein nach dem anderen. Ich glaube, wir haben jetzt 3 bis jetzt gehabt. Und ich glaube, das kann man noch weiterentwickeln, das Konzept. Tun wir einfach beschleunigen, Wind beschleunigen, Solarexpress machen, dann kommt das schon gut. Wie beurteilst du das?
Es löst unser Winterproblem nicht. Oder wir brauchen ja eine Reserve für unsere Wintermonate, dort, wo die Erneuerbaren eben nicht die gewünschte Sicherheit bieten können. Und das sagen wir immer wieder, auch wenn wir 1000 Solarpanels installieren, 0 Kilowattstunde ist 0 Kilowattstunde. Wenn die Sonne nicht scheint, produziert die einfach keinen Strom. Und dann braucht es eine Sicherheit, es braucht eine Bandenergie, weil sonst ist unsere Stromversorgung nicht gewährleistet. Und nur immer mit dem Argument zu kommen, ja, wir können ja den vom Ausland importieren, ist einfach nicht die sichere Stromversorgung gewährleistet. Weil das Ausland kämpft genauso mit der Strompolitik und vor allem auch mit der Energiestrategie wie wir aktuell. Und wir können uns einfach nicht auf das verlassen.
Gut, da würde jetzt jemand anderes sagen, aber man will ja vor allem die grossen Solarkraftwerke in den Bergen bauen. Wo sie eben im Winter mehr produzieren. Und auch Windenergie soll an gewissen Standorten im Winter 60%, im Winterhalbjahr 60%, im Sommer 40% liefern. So können wir das, die schwierigen Monate eigentlich überbrücken.
Es reicht auch dann noch nicht, das hat man ausgerechnet, hat man in dieser Studie, die jetzt erst gerade rausgekommen ist, berücksichtigt mit dem Ausbau der Solaranlagen. SWEET war das Förderprogramm, das ja vom BFE unterstützt wird, wo ja Millionen investiert wird, für die Studie zu machen oder eben die Förderung vom Ausbau der erneuerbaren Energien. Und die Hauptproblematik ist ja nicht mal, dass eben, die Bevölkerung Einspruch gegen die grossen Solaralbinenanlagen erhebt, sondern eben auch, wie wird der Strom von diesem Standort ins Netz eingespeist. Teilweise sind die Infrastrukturen nicht mal vorhanden. Und es geht wieder so ein bisschen die gleiche Thematik wie mit dem Netzausbau generell, wo man schon seit Jahren vernachlässigt hat, dass man ein Projekt befürwortet und vor anfangen planen, ohne zu wissen, wie wird das umgesetzt, wie viel Strom liefert es und was kostet das Ganze. Mhm.
Der andere Aspekt ist vor das Ausland angesprochen. Oder man hat jetzt ein Stromabkommen auf dem Tisch. Das war noch eine interessante Medienkonferenz, weil der Albert Rösti ja dort gleichzeitig über die Reservekraftwerke geredet und er hat eigentlich fast nur über die Reservekraftwerke geredet. Mhm. Aber das Stromabkommen wird gefeiert jetzt auch von Leuten, die sagen, ja, eben zusammen mit Sachen in den Bergen, die sehen das anders als du, und dann mit dem Stromabkommen, ja, dann langt das schon im Winter, weil wir ja dann Strom aus dem Ausland haben.
Ja, aber wir haben halt generell immer noch die Linie, dass wir wie sagen, wenn man den Blick Richtung Deutschland wirft, dass wir uns nicht auf das Land können verlassen können, weil die kämpfen mit der Stromversorgung.
Es ist ja umgekehrt. Wir helfen ihnen etwa. Und ja, ich glaube, genau, jeden Winter ein paar Mal oder so. Ja.
Und es ist halt einfach auch nicht, wenn man das Ziel nicht nur bis 2050 erreicht und den Strom importieren, der aus Kohlekraftwerk kommt, ist das einfach... Ich habe kein Wort für das, aber es ist nicht das Ziel, das wir verfolgen wollen. Also, man muss doch ehrlich sein und anstehen, wir haben ein Ziel bis 2050. Das ist netto null zu erreichen. Und dann müssen wir das sicher CO2-neutral und vor allem eigenständig können produzieren. Wir machen uns ja abhängig vom Ausland, wenn wir ständig davon ausgehen, wir können dann in den Wintermonaten Strom importieren.
Ja, das sagen natürlich die, die da Fans sind von diesen Verträgen. Das ist ja nicht schlimm, es ist ja ein Vertrag und so weiter. Er ersetzt auch bestehende Zusammenarbeitsformen. Jetzt tönt nicht so, sondern das ist genau das Teil, das uns noch fehlt, um im Winter durchzukommen, oder?
Ja, das ist ein schwieriges Thema, das natürlich mit diesen Argumenten immer wieder kommt. Mhm. Wir verfolgen halt generell einfach eine andere Philosophie und politische Kultur, was das Thema angeht, indem wir einfach sagen, wir wollen uns besser stellen als das Ausland. Mhm. Wir wollen die sein, die das Ziel erreichen.
Nicht und eigene Produktion 50, haben.
Genau, eigene Produktion haben und dann sogar den Standort oder die Ausgangslage können nutzen, dass wir den Strom können exportieren und daran verdienen. Das ist doch viel spannender Aspekt, als sich abhängig machen vom Ausland und nicht zu wissen, habe ich im Winter genug Strom oder habe ich es nicht. Mhm. Schon allein für unsere Industrie. Also Strom ist einfach der wichtigste Grundpfeiler für unsere ganze Versorgung. Mhm.
Es ist ja auch ein Aspekt in diesem Abkommen, also ich habe es auch noch nicht gelesen, das können ja nur ganz wenige Leute im Moment lesen, aber es ist so kommuniziert worden, dass die EU ein Problem hat mit unseren Reserven an Wasserkraft in den Bergen. Sie sagt, während 6 Jahren dürfen wir das noch machen. Nachher müsst ihr das eigentlich von uns genehmigen lassen, wenn ihr so Winterreserven in Staudämmen und so wollt haben. Wie beurteilt ihr das?
Also, finde ich fragwürdig, dass ein anderes Land, das bei uns intern in der Politik bestimmen, was wir zu tun und zu lassen und zu unterlassen haben. Bei uns ist ganz klar die Stromversorgung an oberster Stelle und vor allem unsere Unabhängigkeit und unsere Demokratie. Also, da würde ich jetzt behaupten, stehen wir ganz klar an und würden sagen, es ist unser Land, wir bestimmen, wie wir die Versorgung können gewährleisten können. Und das ist schon einer der wichtigsten Pfeiler, unsere Stromspeicherung durch Wasserkraft. Mhm. Also wenn wir uns jetzt dort noch würden abhängig machen vom Ausland, wo sagt, eben, man darf oder man darf nicht, dann hätten wir ein weiteres grosses Problem.
Mhm. Gleichzeitig, wenn wir 2 oder 3 oder weiss nicht wie viele neue schöne Atomkraftwerke hätten, bräuchten wir die Reserve in den Bergen nicht mehr. Oder wenn du unten dran genug Bandenergie hast, dann reicht
es. Ja, also ich glaube, wir müssen einfach den Weg verfolgen mit dem Strommix, wie wir das bisher hatten, weil es war schon ein Rezept, das schon funktioniert hat, 40, 50 Jahre. Also, wieso will man etwas, das funktioniert, derart verändern, wenn man nicht mal weiss, dass die Veränderung dann wirklich funktioniert? Das ist etwas, das ich politisch gar nicht nachvollziehen kann, vor allem unter der Berücksichtigung nicht, dass wir uns eher in ein Elend stürzen, anstatt die Ziele zu erreichen, die wir uns vorgenommen haben bis 2050.
Was hast du das Gefühl, was die das anders sehen, was die motiviert? Also weißt, wenn du Kontakt hast mit ihnen oder auch Interviews liest oder so?
Ich glaube, es ist schon auch so ein bisschen der Idealismus, den du zu Beginn erwähnt hast, und dann sicher innovativ wollen sein. Ich sehe das nicht grundsätzlich als schlecht. Das ist auch wichtig, immer an dieser Stelle noch zu erwähnen. Ich glaube, wichtig ist, dass man mit der Zeit geht und dass man Innovationen auch fördert. Aber es ist so ein bisschen ein Verblenden von Fakten, wenn man so Fan ist von einer Technologie, dass man völlig außer Acht lässt, was für Konsequenzen hat sie, was für negative Aspekte. Und dann ist man irgendwie so ein bisschen in einem Tunnelblick drin und verharrt dort. Und man weiss ja, Politiker verlieren nicht gerne das Gesicht, wenn sie mal an etwas festhalten. Und ich glaube, dass das so ein bisschen zusammenspielt im Ganzen.
Ich finde es noch verrückt. Es gibt nämlich noch, also meine Erfahrung ist ein bisschen, es gibt noch mal eine Stufe. Mhm. In der letzten Sendung hat Greta Gysin da gesagt, ja, wir müssen einfach weniger Strom brauchen. Weißt du, es ist, ihr werdet unglaublich viel müssen informieren, dass weniger Strom brauchen ist keine Option, weil wir einerseits brauchen wir das im Alltag, wir als Privatpersonen, die Firmen brauchen das. Und wenn wir irgendetwas machen wollen, Richtung Klimawandel, dann werden wir immer, jedes Konzept heisst mehr Strom brauchen.
Absolut, ja. Man hat ja in der Energieperspektive redet man von 84 Terawattstunden, die wir werden brauchen. Der VSE.
Ich bin nicht mehr ganz sicher, wann? 20?
50.
Okay, ja.
Genau. Und der VSE hat im Januar jetzt ausgerechnet mit der ganzen Digitalisierung, mit dem, dass man eben aus den Fossilen aussteigen will, sind wir eher bei 91 Terawattstunden Verbrauch pro Jahr. Also, es ist alles andere, als dass wir weniger Strom werden brauchen.
Und man muss das sagen, das ist rund 50% mehr als jetzt. Also es ist nicht einfach irgendwie, es geht ein bisschen auf. Heute glaube ich ungefähr 60 Terawattstunden, irgendwo so. Genau. Also man liegt irgendwie bei plus 50%. Ja. Und gleichzeitig will man mal die zwei ältesten, später aber auch die anderen beiden Atomkraftwerke abbauen, die heute ein Drittel, fast 40% von der Versorgung sicherstellen. Also, eigentlich muss man nicht Physikerin sein, um eine Milchbüchlein-Rechnung machen. Das geht nicht auf, oder?
Nein, das ist so. Das ist eben auch genau das, was mir manchmal schwierig fällt, zum nachvollziehen, woher die Argumentation kommt, wenn man ja genau die Zahlen vorliegend hat, wie die Situation jetzt aussieht, was wir werden brauchen und wie wollen wir das sicherstellen. Und das ist halt wirklich, es geht in den Bereich Ideologismus rein. Wir wollen jetzt das einfach durchsetzen. Wir vergisst den Kostenaspekt, wir vergisst den physischen Aspekt und den technischen sowieso auch gerade. Und das wird halt durchaus auch in den Medien so dargestellt, dass es ja dann irgendwie möglich ist. Und das erschwert uns manchmal so ein bisschen die Berichterstattung oder eben die Aufklärung können zu machen, weil wir vielfach damit beschäftigt sind, zu korrigieren, was eben in den Medien falsch verzapft wird.
Die erste Runde wird ja sein im Parlament für den indirekten Gegenvorschlag. Und ich bin dann gespannt, oder? Weil da gibt es Parteien, ich denke zum Beispiel an die Mitte, oder? Wo einerseits sich immer wieder, auch in der Vergangenheit, gesagt, wir sind so ein bisschen die sachpolitische Mitte und so, oder? Ja. Aber bei diesem Thema tut man einfach das machen, wo Doris Leuthard uns eingebrockt hat, oder? Man darf man so sagen, sie war die irgendwie drei Tage nach Fukushima gesagt hat, wir müssen aussteigen aus der Atomkraft, obwohl damals noch gar niemand gewusst hat, was ist eigentlich passiert, oder?
Ja, genau.
Und das ist dann schon die Frage für die Mitte, tut sie festhalten an einem Entscheid von einer vergangenen Bundesrätin, die jetzt dann doch 14 Jahre her ist, oder tut sie sich auf ihre sachlichen Grundlagen besinnen, oder?
Das wird ein spannender Prozess sein, auch für uns, das zu begleiten und vor allem eben das Ziel zu verfolgen, dass es mehrheitsfähig wird im Parlament. Und das ist auch das, was wir jetzt in der Vergangenheit immer gemacht haben, eben mit der Aufklärung, mit der Einreichung von der Initiative, dass man wieder über das Thema Kernkraftwerk darüber reden kann, weil nach dem Beschluss von der Doris Leuthard oder dem Beschluss, das Ziel zu verfolgen, aus der Kernenergie auszusteigen, ist so ein sehr Tabu-Wort gewesen. Man durfte das Wort gar nicht mehr erwähnen. Und jetzt eigentlich so seit dem Prozess, wo wir gestartet haben, haben wir jetzt auch gemerkt, es ist wieder, du darfst es benennen, betiteln, du darfst es erwähnen, du musst darüber reden, du sollst darüber reden können. Und das wird jetzt weiter begleitet in diesem ganzen Prozess im Parlament auch. Und wenn man auch so ein bisschen den Blick auf die globale Welt erweitert und man auch so ein bisschen sieht, wie sich dort die Entwicklungen zum Thema Kernkraftwerk, sieht man ja zum Beispiel auch, dass jetzt gerade die finnischen Grünen haben das Tabubruch eigentlich gebrochen, indem sie gesagt haben, wir wollen neue Kernkraftwerke fördern. Mhm. Also.
Und Dänemark hat gesagt, wir wollen es machen, Belgien hat es gesagt, ja. Holland hat es gesagt. Genau. In Großbritannien ist die jetzige Regierung, die zwar nichts wissen von dem, aber das wird einen Backlash geben, weil dort, ich meine, die Pläne, ganze Landschaften in UK zu überbauen, glaube ich nicht, dass sie durchkommen, aber will sie. Also, es läuft eigentlich viel und die Frage ist am Schluss schon für die Schweiz, bleiben wir bei dem Kurs, den wir damals eingeschlagen haben, Richtung Deutschland und deutsche Energieschwierigkeiten, oder gehen wir zurück auf den Schweizer Weg am Schluss? Oder?
Ja, ganz genau. Eben, meine, Japan hat ja selber auch jetzt wieder gestartet mit der Planung von neuen Kernkraftwerken, wo man ja auch nicht geglaubt hat nach dem Unfall, aber es zeigt auch so ein bisschen, eben, man ist weggekommen von dieser Angst, weil man weiss, die Forschung ist nicht geblieben stehen. Man hat weiter geforscht an dieser Technologie und es hat durchaus neue Möglichkeiten gegeben für eben das globale Ziel. Und es muss einfach immer an oberster Stelle stehen, das Netto Null zu erreichen. Aber eben unter der Berücksichtigung, dass man Versorgungssicherheit gewährleisten kann.
Vanessa Möri, danke vielmals für den Besuch und für das Gespräch. Bleibt spannend, Energiepolitik. Und wir bleiben beim Nebelspalter sicher dran. Danke vielmals fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wenn euch das gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, einen Kommentar oder schreibt mir auf dominik.feusi@nebelspalter.ch. Empfehlt die Sendung weiterempfehlen und schaltet doch wieder ein, wenn wir das nächste Mal interessante Gäste haben, direkt aus dem Bundeshaus zu euch heim. Danke.